Wir haben große Fortschritte gemacht, vor allem was das Thema Gender betrifft. Nicht nur, weil wir unser neues nicht finanzielles Unternehmensziel haben, bis zum Jahr 2030 30% Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und auch die jüngste Berufung von Melanie Maasbrunner in den Vorstand der BASF ist ein tolles Beispiel, ein ganz klares, positives Signal.
Und wir sind mittlerweile bei Folge 2 im Jahr 2021. Es geht weiter in Elementary.
Und wir sitzen wieder hier zusammen in unserem Podcast-Studio mit dem gebührenden Abstand und haben uns heute Kerstin eingeladen, Kerstin Terrenoir von Corporate Leadership and Development. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Hallo, ja, Kerstin. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Und heute soll es um das Thema Diversity und Inclusion bei der BASF gehen. Und wir hatten in den Vorgesprächen schon festgestellt, es ist ein sehr, sehr breites und vielfältiges Thema. Und deshalb wollen wir uns heute vor allem auf die Dimension Frauen konzentrieren und auf unser 30-30-Ziel von der BASF. Was das genau bedeutet, erfahren wir später noch von dir, Kerstin. Und wir wollen aber einsteigen, um erstmal so einen generellen Überblick zu geben über das Thema Diversity und Inclusion. Und da würde uns natürlich interessieren, welche Dimensionen gibt es denn eigentlich bei D&I? Und haben wir denn konkrete Ziele auch für die einzelnen Dimensionen bei der BASF?
Ja, Mona, du hast es ja schon angesprochen. Eine Dimension von D&I ist tatsächlich Gender. Es gibt natürlich auch andere Dimensionen, wie zum Beispiel die sexuelle Orientierung und Identität oder Religionszugehörigkeit. Das Thema Behinderung spielt eine Rolle und natürlich das Thema kultureller oder ethnischer Hintergrund. Das alles sind die Dimensionen, die klassischerweise bei D&I betrachtet werden. Und ja, was haben wir bei der BASF eigentlich für D&I-Ziele? Das Schöne ist ja, wir sind bei der BASF schon sehr, sehr divers. Und unser Ziel ist es deshalb, diese Vielfalt bestmöglich zu nutzen und ein Arbeitsumfeld und eine Unternehmenskultur zu schaffen und zu leben, in der sich alle wertgeschätzt und gut aufgehoben fühlen. Und dann halt aus so einem Gefühl heraus natürlich sich bestmöglich mit ihren Stärken in ihrem Alltag einbringen können. Geht das jetzt automatisch? Die D&I-Forschung sagt dazu nein. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich alle bestmöglich entfalten können, ist das, was als einbeziehender Führungsstil beschrieben wird. Und wenn das funktioniert, wenn dieser einbeziehende, wertschätzende Führungsstil gelebt wird, dann entsteht Neues, dann wird auch ausprobiert, ohne Angst vor einer Rüge. Zum Beispiel, wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich so eine psychologische Sicherheit. Und das wirkt sich unglaublich positiv aus, vor allem auf die Innovationskraft eines Unternehmens. Und das ist natürlich für ein Unternehmen wie BASF nicht ganz unwichtig. Und es wirkt sich vor allem sehr positiv aus auf das persönliche Wohlbefinden und die Motivation jedes einzelnen Menschen.
Also die Führungsriege hat hier eine ganz besondere Verantwortung. Habe ich das richtig aus deiner Antwort rausgelesen?
Ich sehe die Führungskräfte tatsächlich als Katalysatoren beim Thema D&I. Ich kann in meinem Verantwortungsbereich unheimlich viel bewegen, wenn ich so einen einbeziehenden Führungsstil pflege. Und da können wir uns alle einfach mal selbst zurückdenken. Wann haben wir mal mit einer Führungskraft zusammengearbeitet, wo wir uns wirklich total wohlgefühlt haben, wo wir gesagt haben, hey, ich kann hier meine Stärken ausleben und sofort, wenn man diese Erinnerung wachruft, kommt ja schon so ein Gefühl von Glück und Motivation auch nach Jahren dieser Begegnung noch hoch. Insofern kann man das eigentlich gar nicht wichtig genug einschätzen.
Und siehst du bei der BASF in dem ganzen Bereich D&I noch Nachholbedarf an gewissen Stellen?
Also ich sehe, dass wir uns in den letzten Jahren sehr stark bewegt haben. Wir haben große Fortschritte gemacht, vor allem was das Thema Gender betrifft. Nicht nur, weil wir unser neues nicht finanzielles Unternehmensziel haben, bis zum Jahr 2030 30% Frauen in Führungspositionen zu bringen, Und auch die jüngste Berufung von Melanie Maßbrunner in den Vorstand der BASF ist ein tolles Beispiel, ein ganz klares, positives Signal. Aber auch beim Thema kultureller oder ethnischer Hintergrund ist einiges passiert. Ob das jetzt die Aktivitäten der Kommission für interkulturelle Zusammenarbeit des Betriebsrats der BASF SE hier am Standort sind oder zum Beispiel die Initiative Courageous Conversations, die die Kolleginnen und Kollegen in den USA nach den Unruhen im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd im letzten Jahr gestartet haben. Wir bewegen uns auf eine sehr vielfältige Weise aufeinander zu. Und besonders positiv finde ich auch, dass das Thema Behinderung immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Hier gab es in den letzten Monaten einen super Austausch, vor allem auch mit den Kollegen von der BASF Digital Solutions, mit dem Fokus auf barrierefreie Softwareangebote. Also einfach nochmal der Versuch mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren und aber auch konkrete Lösungen für den Alltag anzubieten. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Und auch beim Thema sexuelle Orientierung, Identität haben wir einen großen Schritt vorwärts gemacht. Wir haben erstmals an unterschiedlichen Standorten an den Christopher Street Day Paraden teilgenommen. Wir haben die Regenbogenbeflaggung wirklich an Standorten rund um den Globus erstmal koordiniert gehabt. Wir haben einen Austausch anlässlich des IDAHOT, das ist der internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Und die Frage, gibt es noch Luft nach oben? Ja, die gibt's eindeutig. Wir haben viele gute Schritte in die richtige Richtung gemacht, aber unsere Reise ist jetzt da auch noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch viele Schrauben, an denen wir drehen können, wenn es um eine wirklich offene und einbeziehende, wertschätzende Unternehmenskultur geht. Aber ich glaube, man kann sagen, dass wir definitiv auf dem richtigen Weg sind. Und ja, ich möchte mich an der Stelle ganz gern bedanken bei den vielen Kolleginnen und Kollegen, die durch ihre eigene Initiative zum Beispiel in unseren Mitarbeiternetzwerken das Thema jeden Tag zusätzlich zu ihrer Arbeit noch hier vorantreiben. Finde ich wirklich ganz, ganz toll.
Du hast gerade erwähnt, barrierefreie Software. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
Das sind zum Beispiel Lösungen für Menschen, die schlecht sehen können und die sich dann per Funktion die Inhalte zum Beispiel von einem Word-Dokument vorlesen lassen können. Oder ich kann mir eine größere Schrift einstellen, wenn ich nicht so gut sehen kann. Und auch wenn ich für Hörgeschädigte gibt es einige Angebote, in der die Software eine Rolle spielt. Und das sind vielleicht kleine Schritte, aber es sind wichtige Schritte.
Und du hast jetzt vorhin schon erwähnt, wir sind schon sehr vielfältig bei der BASF. Wichtig dabei ist auch ein einbeziehender Führungsstil. Das heißt, auch Führungskräfte spielen hier eine entscheidende Rolle. Wie schulen wir bei der BASF denn Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter für diese Einbeziehung von Vielfalt und auch insgesamt für einfach einen fairen und motivierenden Umgang miteinander?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich erlebe in meinem Alltag viele Führungskräfte, die sich schon sehr intensiv aus eigenem Antrieb mit dem Thema beschäftigen. Die Kolleginnen und Kollegen, die sich in der D&I League, also quasi der Liga der Führungskräfte, die sich besonders für D&I einsetzen, zusammengefunden haben und die sich über ihre Best Practices, also ihren Einheiten austauschen, das ist ein schönes Beispiel. Aber was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass die Schulungsangebote gibt's natürlich und die sind in den Regionen jeweils unterschiedlich, auch angepasst an die unterschiedlichen regionalen Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und das reicht von Webinaren oder E-Learnings zum Thema Unconscious Bias, also unbewusste Denkmuster oder vielleicht sogar Vorurteile, bis hin zur D&I-Woche, D&I-Week, in der es unterschiedliche Angebote zum Lernen und zum Austausch gibt. Und wir haben natürlich auch auf unseren D&I-Intranet-Seiten sehr viel Material, vor allem zum Thema Perspektivwechsel. Perspektivwechsel ist ein wichtiger Schritt, sich in die Position eines anderen hineinzuversetzen, um am Ende tatsächlich zu einem wertschätzenderen Umgang zu finden. Da haben wir unzählige Videos, Studien, Präsentationen, Tricks und Techniken, die uns einfach dabei helfen, insgesamt unsere Zusammenarbeit zu verbessern.
Die Webseite zu Diversity and Inclusion packen wir auch auf jeden Fall in die Shownotes. Also für alle Zuhörer, die da Interesse dran haben, gerne reinklicken und dann erfahrt ihr mehr dazu.
Sehr gute Idee. Ein Thema, was auch immer eine gewisse Relevanz hat hier, finde ich, ist das Thema Imagepolitur oder Lippenbekenntnis. Du hast gerade schon genannt, die Regenbogenfarbe als Fahne als Beispiel. Heißt, ich hänge mir das auf, ich statte mich als Unternehmen mit Symbolen aus und kommuniziere, aber im Kern muss ich nicht unbedingt was ändern. Heißt, es gibt oft die Kritik, ja, dass dieses ganze Thema Diversity and Inclusion, also D&I, eher, ich sag mal, eine Imagepolitur ist. Siehst du dich mit diesem Vorwurf irgendwie konfrontiert, auch in der Arbeit, und was sagst du dazu?
Ja, ich finde schon, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, den man immer mitbedenken muss. Und ich glaube, dass wir Gott sei Dank in der BASF sehr weit davon entfernt sind. Also wir haben zum Beispiel mit Mike Heinz einen Sponsor und Unterstützer unseres LGBTIQ-Netzwerks, der sich ganz persönlich immer wieder für das Thema stark macht. Und auf sehr, sehr glaubwürdige Art und Weise dazu beiträgt, mehr Offenheit in unserem Unternehmen zu schaffen. Ja, vielleicht nochmal grundsätzlich zum Thema Diversity, Inclusion und Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das geht nur, wenn man D&I nicht als Ziel ansieht, sondern als Haltung. Und wenn ich so eine Haltung habe, dann bedeutet das, ich kann jetzt nicht die Verantwortung abwälzen auf andere. Ja, die Führungskräfte müssen es halt irgendwie richten, sondern es kommt immer ganz stark auf Individuen an, also auf jeden und jede einzelne von uns. Wie offen sind wir eigentlich gegenüber Meinungen, die von unseren abweichen? Wie wertschätzend verhalten wir uns? Machen wir vielleicht selber komische Witze oder greifen wir ein, wenn wir sehen, dass irgendwas nicht so gut läuft und dass sich jemand unwohl fühlt in einer bestimmten Situation? Wie viel Mühe geben wir uns eigentlich, damit andere Menschen zu integrieren und uns auf unser Gegenüber einzulassen? Klingt jetzt banal, ist aber aus meiner Erfahrung heraus alles andere als leicht. Es ist anstrengend, möglicherweise auch angstbesetzt, weil ich vielleicht auch in einen Konflikt reingehen muss. Vielleicht muss ich mich auch exponieren. Das alles erfordert schon etwas Anstrengung und Mut, aber es lohnt sich natürlich. Und zwar im beruflichen und auch im privaten Bereich. Jeder von uns kann ja in der einen oder anderen Konstellation mal die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, nicht dazu zu gehören, zu der Hauptgruppe, Außenseiterin oder Außenseiter zu sein, und wie gut es tut, wenn man in so einer Situation einen Unterstützer an seiner Seite hat. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns alle an die Seite von den Menschen stellen, bei denen wir feststellen, dass sie vielleicht nicht fair behandelt werden oder sogar diskriminiert werden. Da kommt's auf uns alle an, und deswegen für mich ist D&I als Lippenbekenntnis gar nicht tragbar und auf Dauer auch einfach unglaubwürdig.
Und auch im Kern, wie du es jetzt gesagt hast, ist ein Erfolgsfaktor, das auch wirklich in die Köpfe aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tragen, damit es auch einen Erfolg hat und nicht nur als Unternehmen dazu zu kommunizieren, sondern es auch nach innen wirklich weiterzubringen und voranzutreiben.
Das ist ein sehr guter Punkt. Du hast gesagt, es in die Köpfe reinzubringen. Ja, es ist ein gewisses Verständnis, gehört absolut dazu. Es muss aber natürlich auch in den Herzen sein. Also Stichpunkt Empathie. Kann ich für jemand Empathie aufbringen, der so grundlegend anders lebt, als ich das für richtig halte? Und das ist eine wichtige, anstrengende Reise, die aber absolut lohnenswert ist.
Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast. Nicht als Ziel, sondern als Haltung. Das ist, glaube ich, hier auch ein ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang. Wir haben jetzt vorhin schon gesagt, wir wollten kurz mal so über den generellen Bereich sprechen, Diversity und Inclusion. Was macht BASF schon in dem Bereich? Es wird da eine extra Episode noch zu geben. Und heute wollen wir uns tatsächlich auf die Dimension Frauen fokussieren. Und da ist natürlich ganz besonders interessant auch das 30-30-Ziel, was sich die BASF gesetzt hat. Du hast es vorhin schon erwähnt. Vor einem Jahr haben wir verkündet, dass wir bis 2030 den Anteil weiblicher Führungskräfte weltweit auf 30% erhöhen wollen. Jetzt interessiert uns natürlich, was heißt das denn konkret? Und wie genau wollen wir das denn erreichen?
Hintergrund unseres 30-30-Ziels ist ja, dass wir den Anteil von Frauen in Führungspositionen dem Anteil von Frauen an der Gesamtbelegschaft anpassen wollen. Und wir haben uns dazu intern das Motto gegeben, Balance for Better. Es geht also darum, die richtige Balance zu finden. Und so kommt eben auch unser Ziel zustande. Und man muss vielleicht sagen, dass dem Ziel 3030 ein anderes vorausgeht. Das hieß damals Executive Diversity und das Ziel war, bis zum Jahr 2021 eine Bandbreite von 22-24% Frauen in Führungspositionen zu haben. Und das Schöne ist, dass wir dieses Ziel 2 Jahre früher erreicht haben, also schon Ende 2019. Hatten wir 23% Frauen. Und ja, nach dem Ziel ist vor dem Ziel. Konsequenterweise haben wir dann gesagt, das müssen wir weiter ausbauen und das wollen wir auch weiter ausbauen. Hintergrund ist natürlich, dass wir immer sagen, wir möchten gern den Anteil von Frauen in Führungspositionen dem Anteil von Frauen an der Gesamtbelegschaft angleichen. Momentan haben wir, glaube ich, einen Frauenanteil von 25,5% an der Gesamtbelegschaft. Und wir sehen natürlich, wenn wir uns auch Talente angucken, unter denen wir rekrutieren, dass der Frauenanteil definitiv auch noch steigen wird. Dementsprechend setzen wir uns ein Ziel, dass wir auch realistisch erreichen können, auch in Zeiten, in denen vielleicht weniger Führungspositionen zur Verfügung stehen, als das noch in der Vergangenheit der Fall war. Das nehmen wir sehr ernst und wir haben das Ziel, du hast es schon gesagt, eben seit einem Jahr und in dem einen Jahr hat sich tatsächlich auch schon was getan. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist dieser Anteil von 23%, den wir eben beim letzten Mal noch gemessen haben, jetzt auch schon wieder gewachsen, aber über 24%. Das heißt, wir sagen ja immer, wir wollen die Talente entwickeln, die wir hier im Unternehmen haben. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen denen auch die Zeit geben, sich zu entwickeln. Insofern setzen wir uns ein Ziel, eine Versprechung an unsere Investoren, das wir auch realistisch erreichen können. Und ja, es gibt schon auch, es gibt immer zwei Reaktionen, die auf dieses 30-30-Ziel erfolgen. Die eine Reaktion ist ja, um Gottes Willen, wie soll das denn gehen? Wie soll man das denn schaffen? In den Talentpools, in denen wir rekrutieren, gibt es doch gar nicht so viele Frauen. Und die entgegengesetzte Reaktion, die immer ist, ja wie? Was ist das denn jetzt für ein unambitioniertes Ziel? Ihr wollt euch so viel Zeit nehmen, um dann doch nur bei 30% zu landen. Wie kann das sein? Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass wir das Ziel erreichen können und das die Vergangenheit gezeigt, dass wir manchmal auch durchaus besser sind, als wir uns das vornehmen. Ich bin da auch optimistisch, dass wir das schaffen, einfach weil ich sehe, dass auch der Frauenanteil in den Talentpools, aus denen wir rekrutieren, immer stärker wird. Und auf der anderen Seite wollen wir aber gegenüber unseren Investoren und Investoren immer fair sein und auch sagen, wir versprechen nichts, was wir nicht auch, was auch immer kommen mag, nicht halten können. Wir gehen das mit voller Motivation und voller Konzentration an und wir tun, was wir können, um das zu erreichen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir konsequent Frauen berücksichtigen, wo nachnominiert wird. Ja, bei der Besetzung von oberen Führungspositionen ist das auch schon der Fall. Also es gibt keine Listen von Kandidaten mehr, auf der zum Beispiel nur Männer stehen, ne? Sondern wir gucken immer auch, welche weiblichen Talente haben wir und dann wollen wir die auch entsprechend berücksichtigen. Und da das ist ein wichtiger Schritt einfach hin zu dem Erreichen von diesem Ziel.
Dann hast du jetzt eigentlich schon eine Frage beantwortet, die aus der Community kam. Und zwar haben wir vorab über Social Media euch gebeten, Input zu geben, Fragen zum Thema. Und Coco und Sarah haben gefragt, wie wird Führungskraft definiert? Sind alle Führungskräfte gemeint oder nur die obere Riege? Du hast jetzt schon gesagt, sobald es darum geht, disziplinarisch Menschen zu führen, ist es hier als Führungskraft definiert.
Genau, ganz richtig, ja.
Okay.
Und du bist auch gerade schon drauf eingegangen, was das Ziel selbst angeht. Du sagst, es ist machbar, es ist realisierbar, also es ist auch nicht zu ambitioniert. Es ist aber auch nichts, was wir total leicht jetzt nebenbei mal erreichen können.
Genau, das bedeutet nicht, dass sich nicht alle jetzt sehr anstrengen müssen, wirklich sich ihre Talentpipeline nochmal genau anzugucken, zu gucken, an welcher Stelle habe ich vielleicht als Unternehmensbereich noch ein bisschen Nachholbedarf, habe ich eigentlich genug Berufsanfängerinnen, die meine Pipeline sozusagen von Anfang an bestücken, wie sieht's aus bei den Entwicklungskandidaten für eine Führungsposition, habe ich da genug weibliche Talente, die ich berücksichtige und auch in den Führungspositionen und wie entwickeln die sich, bleiben die bei uns, haben die alles, was die brauchen, fühlen die sich wohl und sind die auch sichtbar genug, um sich weiterzuentwickeln. All das sind Schritte, die sich jetzt jeder Unternehmensbereich nochmal intensiv angucken muss und ja, da auch tatsächlich sich anstrengen muss, um die Pipeline immer gut gefüllt zu haben, damit wir alle zusammen, gemeinsam, in einer gemeinsamen Anstrengung dieses Ziel auch erreichen.
Du hast vorhin schon so ein paar ich sag mal, Gegenargumente genannt oder oft kritische Anmerkungen, denen du begegnest. Und da vielleicht eine Frage, die auch über Instagram reinkam von Thorsten, der so ein bisschen kritisch fragt, warum achtet ihr nicht auf Nationalität oder die sexuelle Orientierung? Warum geht es hier wirklich nur ums Gender?
Ja, ich finde das einen sehr wichtigen Einwand auch nochmal und will aber an der Stelle auch gleich betonen, dass es nicht darum geht, das eine oder das andere zu verfolgen, sondern wir haben zum Beispiel gesehen, dass wir im Unternehmen sehr gute Fortschritte gemacht haben beim Thema Nationalität. Also wir haben da auch vor einigen Jahren ein selbstgesetztes Ziel gehabt und das auch mittlerweile deutlich übertroffen, so dass wir sagen können, da haben wir jetzt tatsächlich, sind wir gut aufgestellt, da brauchen wir jetzt nicht mehr hin, das läuft sozusagen. Aber beim Thema Gender ist es eben noch nicht so, dass wir sagen können, da sind wir schon da angekommen, wo wir hinwollen. Und ich möchte auch ungern eine Diversity-Dimension gegen die andere ausspielen. Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt. Ich glaube, dass wir dahin gucken müssen, wo der größte Bedarf ist und dass wir dann Schritt für Schritt quasi an jedem Thema die Schritte einleiten, die nötig sind, um eben zu dieser Vielfalt zu kommen, der Menschen, die dann unterschiedliche Ideen einbringen, in eine Unternehmenskultur, in der das auch vollkommen wertschätzend aufgenommen wird.
Und wir wollten uns dem Thema nochmal aus einem anderen Blickwinkel nähern und haben deswegen eine weibliche Führungskraft gebeten, uns ein wenig bei dem Thema zu helfen. Damit wir das Ganze Corona-konform hinbekommen haben, das ging ja leider nicht im Studio, haben wir uns was Neues überlegt und haben das Ganze per WhatsApp-Sprachnachricht gemacht.
Und dafür haben wir mit Julia Hanal gesprochen. Sie ist Unterabteilungsleiterin für Sustainability and Governmental Affairs bei unserem Unternehmensbereich Agricultural Solutions. Und damit gehen wir direkt rein in unsere WhatsApp-Konversation. Hallo Julia, schön, dass wir heute mit dir über WhatsApp sprechen können. Ganz zu Beginn wird uns natürlich interessieren, wer bist du und was machst du genau bei der BASF? Und dann möchten wir natürlich wissen, wie lebst du als Führungskraft denn Diversity und Inclusion? Und wie förderst du das Thema in deinem Team?
Hallo liebe Mona, ich freue mich sehr, dass ich bei eurem Podcast mitmachen darf. Und wie lebe ich als Führungskraft das Thema? Ich lebe es in meinem Familienleben, ehrlich gesagt, jeden Tag. Mein Mann ist Franzose und unsere beiden Kinder haben bereits in 3 verschiedenen Ländern gelebt, aber sind sie noch klein. Das macht es zu einem festen Bestandteil meines Denkens und Fühlens auch als Führungskraft in der BASF. Zudem war ich viele Jahre ziemlich einsam als weibliche Führungskraft in den verschiedenen Leitungskreisen oder Leadership-Teams. Und das treibt meine zusätzliche Motivation, in einem vielfältigen Arbeitsumfeld zu arbeiten und es aktiv mitzugestalten. Zudem bemühe ich mich immer offen für meine Mitarbeiter und ihre ganz individuellen Situationen zu sein, nicht nur im Job, sondern auch außerhalb, welche besonders jetzt auch verstärkt flexible Arbeitsweisen helfen, meinen Kollegen in größerer Ausgeglichenheit Arbeit und Privates auf die Reihe zu bekommen. Wo klemmt es vielleicht? Wo kann ich unterstützen? Was für neue Möglichkeiten haben wir? Und so weiter. In meinem Team fördere ich das Thema, wie gerade schon beschrieben, durch eine größtmögliche Offenheit und Aufmerksamkeit, aber auch durch klare Entscheidungen im Sinne einer größeren Vielfalt. Gerade wenn es zu Einstellungen oder Weiterentwicklungen von Mitarbeitern kommt. Ich bemühe mich aber auch die ganze Zeit fair zu sein, denn das Thema soll niemandem das Gefühl geben, nun benachteiligt zu werden. Außerdem wissen meine Kollegen, dass ich mich aktiv beim EMEA D&I Council einbringe. Und gemeinsam betrifft es auch inhaltlich unsere Arbeit bei AP, weil wir gerade bei Projekten mit Kleinbauern im globalen Süden explizit die Rolle der Frauen im ländlichen Raum stärken.
Hallo Julia, auch von mir. Meine Frage wäre, hast du Tipps oder Erfahrungswerte, um Diversity und Inclusion zu leben und zukünftige Missstände zu vermeiden?
Hallo auch zu dir, Jan. Für mich ein sehr wirksames Werkzeug sind zum Beispiel divers besetzte Interviewpanels bei Einstellungen. Und dabei habe ich auch in den letzten Jahren tolle Erfahrungen gemacht, wenn ich zukünftige Kollegen der Kandidaten direkt beim Recruitment auch beteilige. Da kommen wir zu ganz tollen Ergebnissen. Außerdem finde ich, müssten wir uns noch viel stärker innerhalb der Firma vernetzen und Talente und Einheiten auch über etablierte Strukturen hinweg verknüpfen und begleiten. Wirklich, es gibt in der BASF keinen Mangel an tollen, vielfältigen, engagierten Kollegen, aber es kostet Zeit und Energie, diese Prozesse aktiv zu gestalten und sich auch mal außerhalb der etablierten Komfortzonen zu bewegen. Und das geht uns alle an.
Wir haben im Podcast ja schon über unser Frauenziel gesprochen, das Ziel 30-30, das besagt, dass wir bis 2030 30% unserer Führungskräfte weiblich besetzen wollen. Wie sieht das denn genau in deinem Bereich aus und was bedeutet das Ziel für deinen Bereich?
Zum 30-30-Ziel der BASF. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, dass die BASF sich Ziele setzt und dass sie auch jeden Tag hoffentlich daran arbeitet, diese zu erreichen. Aber für mich persönlich sind die 30% nur ein Richtwert. Ich bin absolut begeistert und echt hochmotiviert, weil ich in meinem Team bereits die 50-50 Gender Balance erreicht habe und 10 verschiedene Nationalitäten bei uns zusammenkommen. Und das macht einfach riesen Spaß. Und ich kann aus meiner eigenen vielfältigen Erfahrung im Ausland nicht genug bestätigen, dass vielfältigere Gruppen engagierter und erfolgreicher agieren und wir gerade in unseren Märkten mit unseren Kunden langfristig nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir auch ein Spiegelbild der Gesellschaft sind, in der wir arbeiten.
Und noch eine Frage zum Abschluss. Was würdest du persönlich neben dem 30-30-Ziel für Frauen gerne ändern oder umsetzen? Vielen Dank, dass du im Podcast mit dabei warst.
Was würde ich für Frauen gerne noch ändern oder umsetzen? Für die BASF in Deutschland würde ich mir wünschen, dass wir hier noch stärker und auch schneller manchmal an allen Diversitätsthemen Fortschritte machen. Also nicht nur beim Gender-Thema, sondern auch bei der kulturellen Vielfalt zum Beispiel. Da finde ich, können wir uns noch von vielen anderen BASF-Ländern und Regionen inspirieren lassen. Zudem hoffe ich sehr, dass wir durch die Corona-Zeit auch vieles gelernt haben, das Mitnehmen und bei neuen Arbeitsmodellen und Methoden, zum Beispiel für berufstätige Eltern, echte Verbesserungen erreichen. Es geht ja um die Frauen und es geht ja um die berufstätigen Mamas, aber es geht auch um die Familien und um die berufstätigen Väter und die Partnerschaften. Und da, finde ich, können die Dinge noch enger ineinander greifen und auch noch mehr einfach Klarheit über die verschiedenen Rollen bei uns allen geschaffen werden. Ich danke euch ganz lieb, hat mir Spaß gemacht. Tschüss!
Und Jan ist gerade schon gestartet mit den ersten Fragen von der Community. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Instagram- und Facebook-User, die hier wirklich sehr engagiert Fragen eingereicht haben, auch sehr spannende Fragen. Und ich würde sagen, mit denen machen wir jetzt auch direkt mal weiter. Wir haben noch eine Frage von Renate bekommen. Die wollte wissen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ja oftmals sehr schwierig, besonders auch wenn die Kinder noch sehr klein sind. Wie schätzt du denn, Kerstin, die Chancen und die Anerkennung von Teilzeit- und Jobsharing-Modellen genau für so Führungskräfte ein?
Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der flexible Arbeitsmöglichkeiten immer stärker angeboten werden. Das ist auch gut und richtig so. Ich bin ja selber eine Mutter von 2 kleinen Kindern und kann sagen, dass ich mich hier sehr gut aufgehoben fühle, weil ich für mich selber ein Arbeitsmodell wählen konnte, bei dem ich die Familie und auch meine beruflichen Ambitionen ideal vereinbaren kann. Jetzt habe ich natürlich keine Führungsposition und in einer Führungsposition ist es immer noch mal schwieriger. Und wir sehen das auch und deswegen haben wir jetzt im letzten Jahr zum Beispiel eine Jobsharing-App eingeführt, also zunächst mal als Pilot hier am Standort Ludwigshafen, weil wir den Bedarf gesehen haben, vieler Kolleginnen und Kollegen sich untereinander zu vernetzen. Teilzeit ist ja auch nicht nur ein Thema, das Frauen betrifft. Es gibt auch viele Männer. Wir haben auch das Männernetzwerk, also hier eine Gruppe von Mitarbeitern, die sich dafür sehr stark einsetzen, dass es auch vollkommen okay für Männer ist, in Teilzeit zu arbeiten. Und ja, mit der Jobsharing-App wollen wir eine Vernetzungsmöglichkeit bieten, damit sich die Menschen, die sagen, ich möchte mal eine Zeit lang in Teilzeit arbeiten, Aber ich möchte auch trotzdem nicht Verantwortung abgeben, sondern weiterhin zum Beispiel in einer verantwortungsvollen Führungsposition arbeiten, damit die sich vernetzen können und dann individuell in ihrem Bereich dann eine Lösung suchen können, sich als Tandem auf eine Stelle bewerben können. Und ich muss sagen, was mich besonders freut, ist, dass wir in der Vergangenheit doch einige erfolgreiche Jobsharing-Tandems in der BASF hatten, eins in der Forschung. Das war eine tolle Konstellation. Da ist jemand, der quasi auf dem Weg in Ruhestand war, hat sich zusammengetan mit einer Kollegin, einer aufstrebenden Führungskraft, die junge Mutter war. Und der hat gesagt, ich möchte mein Wissen übergeben. Sie hat gesagt, ich möchte gern Führung übernehmen, aber kann es jetzt nicht aufgrund weil das Kind noch so klein ist. Und das hat wunderbar funktioniert. Und ja, die Kollegin ist heute Unterabteilungsleiterin. Man muss aber auch dazu sagen, dass Teilzeit zum Teil ein sehr deutsches Thema ist. Also in anderen Regionen ist das nicht unbedingt so wichtig. Das mag alle möglichen Gründe haben. Vom Angebot über Kinderbetreuung oder Pflege von kranken Angehörigen, das vielleicht in anderen Ländern oder Regionen besser ausgebreitet ist. Also da geht es auch nicht darum, dass man one size fits all, also quasi eine Lösung der ganzen BASF-Welt ausdrückt, sondern dass man wirklich guckt, regional den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird.
Ich denke, der Ländervergleich ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast schon gesagt, aus eigener Erfahrung kannst du hier gut Dinge vereinen, ja, sowohl private Verpflichtungen als auch deinen Job. Wie stehen wir denn als BASF jetzt mal in der Chemieindustrie im Vergleich oder auch, ich sag mal, insgesamt in Deutschland da? Kannst du da mal vielleicht so ein bisschen einordnen? Sind wir da eher Vorreiter? Sind wir da eher Nachzügler? Oder wie siehst du das?
Also ich glaube, es wäre etwas vermessen, uns als Vorreiter zu bezeichnen, zumindest beim Thema Frauen, also in der Belegschaft. Da sind andere tatsächlich deutlich weiter, was natürlich auch so ein bisschen an der Historie liegt. Als Chemieunternehmen ist man vielleicht eher in traditionelleren Strukturen unterwegs als jetzt eine SAP, die sich erst noch jung gegründet hat und dementsprechend anders rekrutieren kann. Das spielt natürlich auch eine Rolle, ob ich in der Konsumgüterindustrie unterwegs bin, wo traditionell auch mehr Frauen arbeiten, oder eben etwas weiter am Anfang der Wertschöpfungskette. Das spielt eine Rolle. Wenn man sich jetzt mal die DAX-Unternehmen anguckt, würde ich sagen, BASF liegt da im unteren Mittelfeld, aber mit sehr klaren Zeichen, dass sie sich auf einem guten Weg befinden. Und ja, die Nominierung von Melanie Maßbrunner in den Vorstand ist da definitiv auch ein gutes und wichtiges Zeichen.
Ja, im Vorstand sind wir ja, was das angeht, eher oberes Mittelfeld, wenn nicht sogar.
Ja, das ist richtig. Wobei die anderen auch nachgelegt haben. Ja. Aber genau.
Dann nochmal eine beziehungsweise zwei Fragen aus der Community. Jörg wollte nämlich gleich zwei Dinge von dir wissen. Einmal, gibt es denn gute Beispiele, wie man für Gendergleichheit einstehen kann? Und dann würde er gerne von dir wissen, was hat dich denn besonders begeistert oder inspiriert, dich jetzt für das Thema Gleichheit einzusetzen?
Während ich an der Uni festgestellt habe, dass es doch relativ viele Frauen gab, die so Forschung und Lehre betrieben haben, habe ich dann bei der BASF damals festgestellt, 2006 bin ich eingestiegen, dass es sehr viele Kolleginnen mit mir in der Basis gab, aber bei den Führungskräften hat sich das irgendwie gar nicht wiedergespiegelt und das hat mich stutzig gemacht. Und dann hat mich mein ehemaliges Begabtenförderwerk angesprochen und hat gesagt, wir sehen ein Missverhältnis zwischen Männern und Frauen, was hochbegabte Studierende angeht. Bei den Absolventen sind wir irgendwie ganz gut dabei. Ja, fast 50% Frauen, 50% Männer. Aber wo bleiben denn die Leute eigentlich in unserer Gesellschaft? Warum sieht man die sich? Wo sind die denn in Politik, in Wirtschaft? Und hast du nicht Lust, ein Karriereförderprogramm für Frauen zu leiten? Und dann hat die BASF mich freigestellt, damit ich das 2 Jahre machen kann. Und das habe ich dann aufgesetzt. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, dass es einen krassen Einschnitt gibt zwischen den wirklich sehr begabten Studierenden und dem Leben, wenn man dann eine Familie hat und einen Beruf damit vereinbart. Und das war wirklich der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir uns da von diesem Missverhältnis wegbewegen und dass wir es besser schaffen, die Talente, die wir haben. Und vor allem bei den begabten Förderwerken ist es ja irre. Das sind ja wirklich die 1% besten Studierenden in Deutschland. Und von denen lassen wir einfach mal die Frauen aus, die finden sich weder am, Bundesverfassungsgericht, noch irgendwie in der hohen Politik, noch irgendwie in den Chefstellen der Wirtschaft. Was ist da los? Warum nutzen wir diese Talente nicht? Und ihr merkt vielleicht so ein bisschen, dass mir das immer noch ein sehr wichtiges Thema ist, bei dem ich auch etwas emotional werde. Und ich freue mich total, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der immer mehr Frauen auch diese Sichtbarkeit einfordern, sei es bei der Besetzung von Expertenpanels, die oftmals immer noch, obwohl es wirklich genug Expertinnen gibt, männlich besetzt sind, dass man halt sagt, hey, wir sind auch noch da, wir möchten unseren Beitrag leisten, also bitte berücksichtigt uns. Und ja, liebe Gesellschaft, bitte schafft auch Möglichkeiten, die es uns leichter machen, unsere beruflichen Ambitionen mit dem zu vereinbaren, was wir gerne auch für unsere Familie leisten würden. Was kann ich also persönlich dafür tun, mich für mehr Chancengerechtigkeit einzusetzen? Unglaublich viel. Ich kann unglaublich viel dafür tun. Ich erhebe meine Stimme, wenn ich sehe, dass unfaire Prozesse ablaufen. Ich gucke mir vielleicht selber an, wenn ich Führungskraft bin, wie sieht's denn aus mit meinem Team? Und bei der Nachbesetzung von Stellen, berücksichtige ich da wirklich alle Talente, die es da draußen gibt? Oder habe ich mir eigentlich schon jemand ausgeguckt, der für mich am besten passt? Und gehe ich den bequemen Weg oder unternehme ich eine Anstrengung? Ich kann auch selber dafür sorgen, dass die Frauen in meiner Einheit, die weiblichen Talente, mehr Sichtbarkeit bekommen. Ich kann selber Gespräche mit denen vereinbaren. Ich kann die einladen zum Lunch. Ich kann Projekte besetzen mit weiblichen Talenten. Aber ich glaube, und das ist alles wichtig und richtig, aber ich glaube, dass es im Alltag trotzdem sehr stark darauf ankommt, wenn ich zum Beispiel jemand habe, eine Kollegin, die in Teilzeit arbeitet, dass ich der Kolleginnen trotzdem auch spannende Projekte gebe und die entsprechend ihres Talents dann auch fördere. Also nicht irgendwie sagen, ach ja Gott, die darf ich jetzt nicht beanspruchen, die macht ja vielleicht nur Teilzeit, sondern wirklich zu gucken, okay, was habe ich denn und wie kann die Kollegin dann entsprechend auch sichtbar werden und auch wirksam und wie kann ich das Talent am besten nutzen? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Manchmal hilft es auch, sich zu überlegen, was würde ich denn mir wünschen? Was für ein Umfeld müsste denn gegeben sein, damit sich meine Tochter oder meine Nichte oder meine Patentochter oder meine Cousine hier wirklich wohlfühlt? Und dann ganz konkret hinzugehen und dazu beizutragen, dass so ein Umfeld entsteht.
Man merkt, du wirst sehr leidenschaftlich bei dem Thema.
Ja, emotional und Thema auf jeden Fall.
Bei all diesen Punkten ist es, glaube ich, nochmal gut, auf das ganze Thema Qualifikation einzugehen. Und das Argument, vorhin hast du ja schon so ein bisschen entkräftet, dass hier die Qualität der Führungskraft missachtet wird. Du hast gesagt, hier wird kein Kompromiss gemacht, es geht beides. Aber nochmal, weil du auch die Uni gerade angesprochen hast, müsste man nicht viel früher ansetzen und sagen, gerade im MINT-Bereich, also Naturwissenschaft, Mathe, Informatik und Co., dass da ganz früh an der Schule, an der Uni, das auch jungen Frauen, Mädchen viel attraktiver gemacht wird, da reinzugehen, um dann auch diese Führungskräfte zu haben. A, siehst du da noch Nachholbedarf oder ist das gar nicht so? Und B, werden die Unternehmen auch aktiv, dass sie da in der Frühphase schon was fördern?
Ja, und ich muss sagen, das war wirklich eine der ersten freiwilligen Tätigkeiten, für die mich mein damaliger Gruppenleiter bei der BASF, als ich neu eingestiegen bin, rekrutiert hat. Komm, mach MINT. Wir hatten einen Experimentierkasten von der BASF und wir sind zu Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern gefahren und haben denen vorgestellt, was man alles für Experimente in den Sachunterricht integrieren kann. Und wir haben das Mitmachlabor. Also ich denke, dass die BASF in der Hinsicht schon sehr aktiv ist. Ich glaube, dass es total wichtig ist, weil möglicherweise wir als Eltern oder als Gesellschaft ja schon so ein bisschen dazu beitragen, dass Mädchen vielleicht eher so in die Richtung von Pflegeberufen, Sprachen, Kommunikationstalent ja, ich will nicht sagen gedrängt werden, das wäre auch falsch, aber dass es so eine gewisse Tendenz gibt und dass bei Jungs die Tendenz zu Naturwissenschaften vielleicht nochmal stärker gefördert wird. Und also die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, mit denen wir damals Kontakt hatten, waren total dankbar, dass es das gibt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das sehen wir ja auch in unseren Jugendforschwettbewerben, da haben wir auch regelmäßig auch Mädchen und junge Frauen dabei, die sich mit dem Thema befassen und dass man ihnen dann schon auch zutraut, dass sie mindestens genauso gut sein können wie die Jungs. Und das ist vielleicht auch noch ein Thema, das für mich persönlich total wichtig ist und das ganz oft bei dem Thema Brauchen wir eine Frauenquote oder warum haben wir überhaupt dieses Ziel hochkommt, ist nämlich, wir sollten doch nicht eine Quote nach Geschlecht setzen, sondern es müssen sich doch die durchsetzen, die die beste Qualität mitbringen. Und die Rückfrage, die ich dann immer stelle, ist, warum ist das denn in Ihren oder deinen Augen so unvereinbar, Qualität und Frau sein? Also ich finde, dass es sehr, sehr viele extrem begabte und talentierte Frauen da draußen gibt, auch bei uns hier in der Firma, und dass es einfach um Chancengerechtigkeit geht. Es geht einfach darum, die weiblichen Talente, die wir haben, besser einzubinden. Und das geht im Übrigen überhaupt gar nicht drum, dass Männer von irgendwas ausgeschlossen werden. Darum geht es nicht. Es geht um Chancengerechtigkeit. Das heißt, dass wenn ich als Frau ein großes Talent habe, zum Beispiel für Führung oder fachliche Expertise, dass ich dann eben einfach dieselben fairen Chancen habe. Darum geht's. Das heißt, am Ende ist es ein Kriterium von Qualität und kein Unternehmen, schon gar nicht die BASF, kann sich leisten, Leute weiterzubringen, die die entsprechende Qualifikation oder Qualität nicht mitbringen. Also da kann ich alle schon mal gleich beruhigen. Das wird nicht passieren. Natürlich müssen sich die weiblichen Führungskräfte denselben Qualitätskriterien stellen wie auch die männlichen Führungskräfte. Das steht außer Frage.
Das war jetzt, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, da es ein Vorwurf ist, der ja immer auch häufig aufkommt in dieser Debatte. Also schön, dass wir da auch nochmal drauf eingegangen sind. Man merkt ja jetzt schon, die Leidenschaft, deine Leidenschaft, die Emotionen, die auch mit dem Thema einhergehen. Man bekommt es immer mit, das ist ein Thema, was sehr kontrovers diskutiert wird. Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen dazu. Ist es was, was du auch in deiner täglichen Arbeit erlebst, aber auch vielleicht im Privaten, wenn du erzählst, wie du dich hier einsetzt für auch Diversität bei der BASF? Und wenn ja, wie gehst du denn damit um?
Also es ist tatsächlich ein Thema, das also bei mir berufsbedingt häufiger auch im privaten Bereich auftaucht. Und ich habe so den Eindruck, dass es für alle Menschen mit großer Emotion verbunden ist. Vielleicht auch, weil mit jedem Lebensentwurf auch so bestimmte Bilder verbunden sind. Die einen haben vielleicht den Eindruck, sie müssen sich rechtfertigen, weil sie vielleicht gerne zu Hause bei den Kindern bleiben wollen und das irgendwie von der Gesellschaft nicht mehr so akzeptiert ist. Auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, ich als arbeitende Mutter bin ständig mit dem Vorwurf der Rabenmutter konfrontiert. Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft, egal was das Lebensmodell ist, uns den Frauen nicht unbedingt einfach machen. Es gibt auch viele Frauen, die sagen, warum wird beim Thema Frau immer sofort die Kinderfrage mitdiskutiert. Für mich ist das überhaupt nicht relevant und ich möchte auch nicht ständig damit konfrontiert werden. Also ich glaube, dass wir da noch einen langen Weg zu gehen haben. Und ein wichtiger Schritt auf dem Weg ist, dass wir uns offen miteinander unterhalten, dass wir wertfrei diskutieren, aber auch angstfrei diskutieren, dass wir zu unseren Positionen stehen und sagen, naja, welche Welt wollen wir denn eigentlich haben? Wir wollen nur eine Welt haben, ja, es vollkommen wurscht ist, ob ich mich zu Hause um die Kinder kümmern will oder ob ich hier Karriere machen will ohne Kinder oder ob ich beides vereinbaren will. Who cares? Es muss alles möglich sein. Und letzten Endes geht es darum, dass jeder auf seine Weise oder auf ihre Weise das Leben bestmöglich lebt. Und zwar ohne ständig mit irgendwelchen Wertungen konfrontiert zu sein. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir hinkommen. Dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen.
Noch eine Frage, die so ein bisschen auf deine persönliche Sicht abzielt. Am 8. März ist, glaube ich, Weltfrauentag und da gibt es dieses Jahr den Stern Hashtag Choose to Challenge, der über dem allen steht. Was ist denn deine persönliche Choose to Challenge?
Für mich ist meine persönliche Choose to Challenge in diesem Jahr tatsächlich im privaten Bereich zu finden. Ich habe einen Sohn und eine Tochter und ich rege mich schon seit geraumer Zeit über gegendertes Spielzeug und gegenderte Möglichkeiten auf. Jungs spielen Fußball, Mädchen lieben Einhörner. Für Mädchen sind die Bucheinbände rosa, für Jungs sind sie hellblau. Das fängt vom Schnuller an und geht bis zu den Teenagern und das stört mich enorm. Deswegen setze ich mir das Ziel, das bewusst aufzubrechen bei mir zu Hause. Also ich will kein Kind in irgendeine Rolle zwängen. Wenn jemand mit Baufahrzeugen und Lego spielen will als Junge, dann soll er das auch tun können. Aber es soll nicht so sein, dass mein Sohn denkt, er kann nicht Balletttänzer werden oder meine Tochter denkt, sie kann nicht Ingenieurin werden. Das geht gar nicht. Und dass wir auch wechseln und dass wir auch Bücher lesen, in denen Heldinnen vorkommen, die nicht nur Einhörner mögen und in denen Helden vorkommen, die vielleicht auch mal schwach sind. Und für mich ist das die Basis eines Weltbilds, in der jeder alles werden kann und das vollkommen okay ist.
Das klingt nach einer nicht so einfachen Challenge, aber wäre langweilig, ne? Wenn du eine genau. einfache nehmen würdest.
Das führt aber schon ganz gut über zur nächsten Frage. Und zwar ist ja gerade beim Thema Frauen auch ein ganz großes Thema immer die Sichtbarkeit von Frauen. Da haben wir jetzt schon viel auch drüber gesprochen. Wenn wir jetzt einige Zuhörerinnen dabei haben, die gerne wissen würde, wie können sie denn selber sichtbarer werden? Sowohl im Privaten, aber auch vor allem im Beruflichen. Hast du da gute Ratschläge, die du ihnen weitergeben kannst?
Also ich würde tatsächlich gerne zwei Dinge empfehlen. Das eine ist, es gibt unglaublich tolle Vorträge, TED-Talks, LinkedIn-Learning-Angebote da draußen, die einen auf dem Weg begleiten und die mir auch sagen können, wie kann ich meine persönliche Wirksamkeit steigern? Wie sichtbar möchte ich denn werden? Und wie kann ich denn mein Netzwerk bilden, um das besser zu erreichen? Das heißt, die eine Sache wäre wirklich, stürzt euch doch bitte in alle Angebote, die das Internet und andere Medien bereithalten und befasst euch intensiv mit dem Thema, macht euch einen Plan, setzt euch ein Ziel und dann geht ihr den Weg zu diesem Ziel Schritt für Schritt ab. Und das Zweite ist, Netzwerke sind unglaublich wichtig. Wir haben hier bei der BASF viele Frauennetzwerke, ob das jetzt die Women in Digital sind oder die Women in Production, die Women in Tech Business oder einfach die Women in Business. Das sind tolle Netzwerke, wo ich mich mit Gleichgesinnten austauschen kann, unter anderem auch zum Thema Sichtbarkeit und Netzwerken lernen kann, falls mir das vielleicht persönlich nicht so sehr liegt, oder eben mein Netzwerk ausbauen kann. Und auch dazu gibt es unheimlich viele Angebote. Also ich muss dann schon auch rausgehen und vielleicht auch nochmal besser, vielleicht als zweieinhalbten oder dann dritten Tipp, mir ganz klar werden darüber, was ist eigentlich mein Ziel? Wo möchte ich denn hin? Warum will ich denn eigentlich sichtbarer werden? Also was ist denn der eigentliche Schritt, den ich erreichen will? Und wenn das so ist, dann wirklich konkrete Schritte übernehmen, vielleicht auch mit Vorgesetzten ganz konkreten Entwicklungsplan besprechen, damit ich dem, was ich eigentlich erreichen möchte, dann auch näher komme. Und dazu gehören natürlich auch Rückschläge. Dazu gehört auch, dass manche Netzwerke nicht funktionieren, dass ich die Unterstützung, die ich brauche, nicht immer bekomme. Und umso wichtiger ist es dafür auch, nochmal innere Ressourcen zu haben, um auch mit diesen Rückschlägen umgehen und sich davon auch nicht irritieren zu lassen und zu sagen, okay, das habe ich nicht so gut gemacht und das ist mir nicht so gut gelungen, da habe ich vielleicht mal daneben gegriffen, aber hey, davon geht die Welt nicht unter. Und ich lasse mich deswegen auch nicht von meinem Ziel abbringen. Und da möchte ich hin und dann gehe ich jetzt einfach weiter. Also klappt an euch, seid stark, lasst euch nicht unterkriegen und frag doch einfach mal ein paar Leute und ihr werdet sehen, wenn man sich offen zeigt und auch mal verletzlich, kommt auch unheimlich viel zurück. Also da vielleicht auch die Einladung, so ein bisschen Scheu und Angst abzulegen und offen Dinge anzusprechen.
Mega cooles Statement, auch so Richtung Schluss gehen, fasst das, glaube ich, ganz gut. Und vielleicht weißt du schon, dass wir bei Elementary große Fans unserer Rubriken sind. Und eine der Rubriken dreht sich um Fragen. Und zwar dürfen unsere Gäste Fragen stellen, müssen dafür auch eine beantworten. Wir fangen mal mit dem Part an, wo du eine beantworten musst.
Ja. Yeah.
Und zwar hatten wir Alba zu Gast und sie hat gefragt, ob es neben dem 30-30-Ziel für Frauen in Führungspositionen auch Bemühungen gibt, Männer im Bereich mit einem starken Frauenüberschuss mehr zu fördern?
Ja, und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Es geht ja um Chancengerechtigkeit für alle. Und dazu gehört auch zum Beispiel das Image, das mit bestimmten Berufen verbunden ist, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden. Und da spreche ich jetzt natürlich vor allem von Pflegeberufen, Berufen in der Pflegebranche oder auch Berufen wie Friseur oder Florist oder Kindergärtner. Und da ist es halt sehr interessant zu sehen, dass in Berufen, die überdurchschnittlich oft von Frauen ausgeübt werden, das Gehalt sehr stark abweicht von Berufen, die überdurchschnittlich oft von Männern ausgeübt werden. Das heißt, wenn man hier über einen höheren Männeranteil nachdenkt, dann sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie denn die Entlohnung in diesen Berufen ist. Und das ist eine Frage, der sich einfach eine Gesellschaft als Ganzes stellen muss. Wir sehen das jetzt in der Corona-Pandemie überdeutlich. Wir haben einen wahnsinnigen Mangel an Pflegekräften und die Menschen, die da an vorderster Front stehen, sind in großer, großer Zahl Frauen. Und da ist jetzt klar geworden, dass die systemrelevant sind. Ich kann nur hoffen, dass sich das endlich auch auf die Wertschätzung und die Bezahlung, die damit einhergeht, auswirkt, die diesen Berufen entgegengebracht wird.
Und wie sieht's genau bei der BASF da aus? Also gibt's da auch konkrete Bemühungen bei uns in Abteilungen, wo man sagt, okay, da ist der Frauenanteil sehr, sehr hoch? Das wollen wir aufsplitten und wollen genau in diese Bereiche auch stärker dann Männer integrieren.
Da ist mir jetzt dazu leider nichts bekannt. Insofern kann ich dazu leider nichts sagen. Ich würde mir aber trotzdem erhoffen, dass wir das überall dort versuchen, wo wir sehen, wir haben jetzt eine Art von Ungleichgewicht, ob das jetzt Männlein-Weiblein oder Weiblein-Männlein ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns, egal wo wir uns befinden, auf einen Ansatz der Chancengerechtigkeit einigen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Jan hat gerade schon angesprochen, unsere Rubrik, was die Fragen angeht. Und du hast jetzt deine schon beantwortet, die Alba gestellt hat. Und jetzt hast du auch die Chance, eine Frage an unseren nächsten Podcast-Gast zu stellen. Und da soll es rund um das Thema Kunststoffe und BASF im Allgemeinen im Fahrrad gehen. Also im Fahrradsattel, im Fahrradreifen. Gibt's da was dich ganz besonders interessiert, dass wir an unseren nächsten Podcast-Experten weitergeben können?
Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, die mich brennend interessiert. Und die hängt mit meinem Fahrrad zusammen, das ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe. Und mein Fahrrad ist robust, sollte es auch sein, aber es ist schwer. Und es war mittel bis teuer, also mittelteuer bis teuer. Und meine Frage ist, wie können wir es eigentlich schaffen, Fahrräder zugleich leicht, robust und einigermaßen günstig in der Anschaffung zu machen? Das würde mich brennend interessieren. Ich freue mich schon jetzt auf die Antwort.
Ich glaube, da gibt es einen Zielkonflikt. Vermute ich mal. Aber gut, dass du schon vor längerer Zeit eins gekauft hast. Ich glaube, jetzt die letzten 12 Monate war es nicht so easy, eins zu bekommen.
Ja, ganz froh, dass ich es habe. Wenn ich jetzt noch einen Weg zum Office hätte, nicht nur zum Homeoffice, könnte ich es auch öfter benutzen. Aber so bleibt jetzt gerade im Moment im Schuppen stehen.
Noch eine neue Kategorie, die wir gerne auch mit dir besprechen würden, ist das Element des Monats, beziehungsweise dein Lieblingselement. Wir heißen ja Elementary und deswegen wollen wir da das ein bisschen mehr auch hier reintragen. Gibt es ein Element, was dir besonders wichtig ist, am Herzen liegt oder wo du eine besondere Beziehung zu hast?
Also ich würde gern den Hörerinnen und Hörern das Element Radium ans Herz legen in diesem Monat. Warum? Radium ist ein Element, das von Marie Curie entdeckt wurde, die einen unglaublichen Lebenslauf hat und die bekannterweise eine der ersten Frauen in den Naturwissenschaften ist, die dann auch durch einen Nobelpreis geehrt wurde, denn gleich zwei Nobelpreise. Den ersten musste sie sich ja noch mit ihrem Mann teilen, den zweiten hat man ihr dann allein zugestanden. Und ja, also es gibt da auch eine tolle Graphic Novel, also so einen grafischen Roman zum Leben von Marie Curie, kann ich allen Hörerinnen und Hörern nur wärmstens empfehlen. Eine wahnsinnige Lebensgeschichte und eine unglaubliche Leistung, die Marie Curie erbracht hat für uns. Insofern, mein Element des Monats ist das Radium.
Und direkt noch ein Buchtipp mit dabei.
Genau, den packen wir in die Shownotes.
Ja, genau. Cool, dann sind wir mit unseren Themen und Fragen am Ende, obwohl man zu dem Thema natürlich noch sehr lange weitersprechen kann. Aber wir wollen das ja in einem gewissen Zeitrahmen hier halten. Deswegen mega cool, dass du da warst. Vielen Dank für die Offenheit und das Gespräch. Und ja, danke von meiner Seite, dass du dabei warst.
Ja, schön, dass du da warst, Kerstin. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel erfahren zu Diversity und Inclusion bei der BASF, zu unserem Frauenziel, um was es uns genau geht. Toll, dass unsere Community so viele Fragen gestellt hat. Ich glaube, das ist was wir jetzt öfter mal ausprobieren. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst und war schön, dass du unser Gast warst heute.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke euch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.